So, ich möchte alle ganz, ganz herzlich begrüßen. Schön, Sie und euch so voller Freude im Herzen und dem Frühling im Haar heute hier im Tiangong-Institut zu sehen. Ganz besondere Freude bereitet es mir, erst einmal die Meisterin zu grüßen. Tian Ping. Ying. Aber zwischen Tian Ying und Tian Ping und mir besteht eine geheime Vereinbarung. Das heißt, wir begegnen uns, auch wenn ich Fehler mache, voller Güte im Herzen. Ich möchte auch meine Gäste aus England willkommen heißen. Welcome to all of you from England who have come. Vielleicht, wenn wir Sie ganz kurz begrüßen, das ist ein Kontingent von jungen Indern aus England. Einer davon, links außen, ist Naveen Krishna, der eine ganz tolle Initiative in England begonnen hat, nämlich eine Schule, die Avanti-Schule. Und bei dieser Schule wurden die Kinder, bevor die Schule fertig gebaut war, gefragt, wie sie sich ihre zukünftige Schule vorstellen würden. Wie wollten sie, dass die Schule gebaut werden würde? Und die Kinder haben gesagt, sie wollten von jedem Klassenraum ein Altar sehen können. Und so wurde die Schule so angeordnet, dass also die Klassenräume in einer Art Ring, kann man sagen, mit großen durchsichtigen Fensterfronten alle zu einem Altar schauen. Toll, nicht? Also das Heilige in den Mittelpunkt gestellt. Das sind die Avanti-Schulen. Das ist sehr, sehr, ja, bahnbrechend, will ich mal sagen. So, welcome to Naveen Krishna and all the others. Ich möchte heute gerne über etwas sprechen, was erst einmal den Planet Erde heilen kann, aber auch dann die ganzen Beziehungen von uns, die Quelle von dem höchsten Glück und die Quelle vom höchsten Leid, wenn man es nicht gelernt hatte, in diesen Beziehungen richtig zu leben. Ich möchte über Mitgefühl heute sprechen. Im Englischen nennt man das Compassion. Und ein paar Schritte aufzeichnen, wie wir in diesem Mitgefühl und dieser Compassion erleben können. Ich dachte aber, dass ich anfange mit einem heiligen Mantra, dass wir ein bisschen die Atmosphäre erheben und segnen. Ich wollte gerne folgendes Mantra singen mit euch allen. Ram, Sita Ram, Jai, Jai, Ram. Vielleicht wollen wir das ganz kurz einstudieren. Ram. Ja, ich kann euch noch nicht ganz deutlich hören. Sita Ram. Jai Jai Ram. Ich singe dann also einmal vor und möchte euch bitten, im Chorus einzustimmen und mir nachzusingen. Dann singe ich wieder alleine und dann singen wir wieder zusammen. Es ist so, dass wir bei Mantren eine Technik anwenden, wie wir es beim Leben auch anwenden. Um zu leben, müssen wir ein- und ausatmen. So beim Chanten oder beim Intonieren von Mantren hören wir zunächst einmal das Mantra. Wir atmen es gewissermaßen ein und dann singen wir es zurück. Wir atmen es gewissermaßen aus. Und während wir das tun, versuchen wir uns beim Hören und Antworten ganz sogar auf die Kraft einzulassen, die in diesem Mantra ruht. Wir versuchen uns sozusagen vorzustellen, in einen Fluss
zu schwimmen oder uns von einem Fluss tragen zu lassen, dem Fluss von Klang.
Sita Ram, Sita Ram. Yeah.
Ich werde mich kurz da hinsetzen. Und da ich etwas verkabelt bin, ist das. Ach so. Okay. Ich glaube, das ist gut so. Wenn wir schon beim Detail sind, dann setze ich mich gleich richtig hin. Ihr seid alle so freudvoll. Gut, ich möchte jetzt gerne über etwas sprechen, was, ja, glaube ich, ganz wichtig für unser gemeinsames Ziel ist, Zukunft Erde. Also unser gemeinsames Projekt. Sehr schöne Punkte haben wir da. Was bringt uns Gott näher, sehe ich unten? Wie können Mensch und Natur wieder in Harmonie zusammenleben? Wie können wir Zufriedenheit, Gesundheit und Leichtigkeit wiederfinden? Sehr schöne Fragen. Und vielleicht können wir unsere Journalistin bitten, sich wieder entspannt, ruhig hinzusetzen. Ich kann nachher mein anziehendes Lächeln nur für dich zeigen, aber wenn du mir versprichst, jetzt ganz in der Ruhe zu sein. Ich meine das total ernst, ehrlich gesagt. Ja. Wenn ihr vielleicht aufhören würdet, jetzt zu fotografieren und dann später aufs Neue die Blitzlichter zu zücken. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir in unserem Leben eine ablenkungsfreie Zeit gestalten. Wir werden in unserer heutigen Zeit von einer Massenablenkungswaffe, nicht Massenvernichtungswaffe, sondern einer Massenablenkungswaffe bombardiert, die ständig uns aus dem inneren Bereich droht, in den äußeren Bereich zu zerren und zu ziehen. Und diese Ablenkungswaffe oder diese Ablenkungswaffen sind ständig um uns herum. Es sind die äußeren Sinnesobjekte, die wir wahrnehmen, also Dinge, die wir sehen, die wir riechen, die wir hören. In unserer heutigen Zeit sind all diese äußeren Stimuli so angelegt, dass wir aus unserem heiligen Raum, unserem Raum im Inneren gezogen werden und in den äußeren Raum verbannt werden, weit entfernt von uns selber eigentlich. Das, was ich heute sprechen möchte, Mitgefühl ist eine Eigenschaft, die wir nur im Inneren finden können. Und um dieses Mitgefühl zu mobilisieren in uns, ist es deswegen sehr wichtig, dass wir die Reise nach innen finden. In unserer Tradition, der Vaishnava-Tradition, heißt es, dass Mitgefühl das Hauptdharma eines spirituellen Menschen ist. Dharma ist so etwas wie eine innere Verpflichtung. Das Mitgefühl anderen gegenüber ist das Hauptdharma. Und wenn wir den spirituellen Weg beschreiten, ist es deswegen sehr, sehr wichtig, dass wir Fortschritte machen in dem Erwerben von Mitgefühl. Wir können unseren spirituellen Fortschritt regelrecht darin messen, inwieweit es uns gelungen ist, voller Mitgefühl anderen gegenüber zu sein. Wenn wir sehen, dass wir gestört werden durch andere, wenn wir sehen, dass wir auf andere ein missgünstiges Gefühl haben, dann mangelt es uns höchstwahrscheinlich an dem Gefühl des Mitgefühls. Es gibt eine sehr schöne Geschichte, die ich gerne vortragen möchte, die zum Mitgefühl oder über das Mitgefühl handelt. Es war einmal ein spiritueller Mensch, so wie wir alle, der bemüht war um sein eigenes spirituelles Vorankommen. Und dieser Mensch ging in eine weit abgelegte Höhle in den Himalaya, in die Himalaya-Gebirge hinein und meditierte dort für 8 Jahre. Ich weiß nicht, ob manche von Ihnen schon im Himalaya waren, da sieht man manchmal so Höhlen, in die Yogis in der Altzeit mit einem Seil oder später in einem Korb heruntergelassen wurden von den Leuten in ihrem Dorf. Und ganz herzlichen Dank. Dann sind die, nachdem der Korb oder das Seil auf die Höhe der Höhle heruntergelassen wurde, in die Höhle gegangen und haben dort in der Höhle dann teilweise für 8 Jahre meditiert und sich in der Zeit hauptsächlich von Prana ernährt. Ich selber habe diese Höhlen schon gesehen, aber ich habe mich noch nicht abseilen lassen. Also, unser Yogi meditierte für 8 Jahre, aber er merkte, wie sein Geist noch immer so sehr abgelenkt war, dass er schließlich die ganze Sache aufgab und zurück nach Hause gehen wollte, um's aufzugeben, den Versuch aufzugeben, durch Meditation voranzukommen und ein ganz normales weltliches Leben wollte er anfangen. Aber als er auf dem Nachhauseweg war, sah er etwas, was ihn umstimmte. Er sah eine Maus, vor deren Loch ein Felsbrocken gefallen war. Er war wohl abgerollt von einem Berg. Und damit um diesen Felsbrocken jetzt loszuwerden, war die Maus damit beschäftigt, mit ihren schwitzen Schneidezähnen den Felsen vor sich in Staub zu zernagen. Es dauert lange, bis man erfolgreich ist damit. Und der Yogi dachte sich, wenn die Maus die Geduld aufbringt, zu versuchen, mit ihren Schneidezähnen ein Fels zu Staub zu nagen, dann sollte ich doch die Geduld aufbringen, für meine Selbstverwirklichung ein bisschen länger zu meditieren. Und so ging er wieder zurück in die Höhle, ließ sich abseilen, also zu dem Berg, ließ sich in die Höhle abseilen und meditierte weitere 4 Jahre. Aber er merkte, dass sein Geist unruhig war, dass er unstet blieb, dass ihm das überhaupt wenig half. Und so ging er dann doch wieder aus der Höhle heraus, um zu seinem Dorf zu kommen und ein ganz gewöhnliches weltliches Dasein zu beginnen. So als er im Dorf angekommen war, war die Sonne gerade dabei unterzugehen. Und er sah, wie sich die Leute in ihre Häuser zurückzogen, um zu schlafen für die Nacht. Er ging dann die Dorfstraße herunter und sah in der Dorfstraße etwas, was ihn total zur Umkehr bewog. Er sah am Rande der Dorfstraße einen Hund. Der Hund war anscheinend überfahren worden. Jedenfalls hatte er eine tief sitzende Wunde in dem Hinterschenkel, aus der der Eiter hervorkam. Mit jedem Herzklopfen, bumm, 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 kam mehr Eiter aus der Wunde heraus. Und der Yogi sah das und sah die hilfeflehenden Blicke des Hundes. Und da fühlte er zum ersten Mal in seinem Leben Mitgefühl in seinem Herzen aufkommen. Er ging zum Fluss herunter, nahm mit seiner Schale Trinkwasser und brachte es schnell zu dem sterbenden Hund. Der Hund trank das Wasser gierig aus und wollte offensichtlich mehr Wasser. So ging der Yogi ein zweites Mal und dann sogar noch ein drittes Mal, um Wasser zu schöpfen. Und als er beim vierten Mal mit der gefüllten Wasserschale zum Hund zurückkam, war da kein Hund mehr. Sein spiritueller Meister stand dort, wo der Hund gewesen war, und sagte: Geh, geh jetzt zu den Himalayas, denn jetzt bist du bereit zu meditieren. Du hast in deinem Herzen das Gefühl des Mitgefühls entwickelt, was die Voraussetzung für ein echtes spirituelles Leben bildet. Die Voraussetzung für ein echtes materielles Leben bildet Ego. Ne? Man muss egoistisch sein und selbstzentrisch, selbstzentriert. Die Voraussetzung für ein spirituelles Leben ist Mitgefühl. Sehr wichtig. Nun, um dieses Mitgefühl zu entwickeln, gibt es drei Schritte, die wir eigentlich täglich in unserem Leben, sagen wir mal, praktizieren können. Der erste Schritt von diesen drei Schritten ist, dass wir uns darüber bewusst werden, dass alle Lebewesen grundsätzlich gleich sind. Seht mal, wir haben Unterschiede in der Frisur, wir haben Unterschiede in der Nation, Unterschiede in der Sprache. Aber als Seele, als Teil Gottes, als Atman sind wir gleich. Ich ging mit einem Freund vor ein paar Tagen durch den Stuttgarter Frühjahrswald und sahen dort verschiedene Bäume, die alle verschiedene Rinden hatten. Einige ganz grobkörnige Rinden, die sahen aus wie die Haut von Krokodilen. Andere ganz smooth, glatte Rinde. Aber die Bäume, die da drin waren, haben niemals Unterscheidungen gemacht aufgrund ihrer Rinden. Die haben nie gesagt, du hast eine glatte Rinde, du bist verschieden von mir, ich mach dich nicht. Die haben nie so argumentiert wie wir Menschen, die sagen, du hast eine schwarze Hautfarbe oder du hast eine gelbe Hautfarbe oder du hast eine nicht deutsche Haut. Und wir Menschen zelebrieren, nicht mal zelebrieren, wir betonen diese äußeren Unterschiede und entwickeln deswegen Camps und sagen, wir mögen diese Menschen und wir hassen jene Menschen. Aber die Bäume sind fortgeschrittener heutzutage als der Mensch des 20. Jahrhunderts, der so viele Unterschiede macht, nur aufgrund der Haut, der Rinde. Wir haben so gedacht zu uns. So, der erste Schritt, um Mitgefühl zu entwickeln, ist wirklich, dass wir über äußere Unterschiede hinwegschauen und einfach lernen, die spirituelle Essenz von jedem und allen zu verstehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Das müssen wir lernen, um spirituell Fortschritte zu machen. Mein spiritueller Lehrer hat einmal gesagt, die Grundvoraussetzung für einen spirituellen Menschen ist, dass er versteht, dass er eine ewige spirituelle Seele ist, die im Augenblick eine menschliche Erfahrung macht. So, der zweite Schritt ist, dass wir verstehen, dass jeder von uns Glück und Leid auf gleiche Art und Weise erfährt. Wenn sich ein König
in die Hand schneidet, ist der Schmerz für ihn genau der gleiche, wie wenn sich ein armer Mann, der bettelt, am Wegesrand sitzt, in die Finger schneidet. Und wenn ein König sein Kind in die Arme schließt, ist seine Freude genauso wie die eines Bettlers, der sein Kind endlich wieder bei sich hat. Die Erfahrung von Glück und Leid in dieser materiellen Welt ist die gleiche. Also wenn wir sehen, dass irgendwo ein Bruder, könnte man sagen, jemand also, der genauso wie ich eine spirituelle Seele ist, Leid erfährt, dann sollten wir verstehen, dass die Erfahrung für ihn genau die gleiche ist wie für mich, wenn ich Leid erfahre. Und der dritte Schritt, um Mitgefühl zu entwickeln, ist, dass wir entschlossen etwas unternehmen, den Lebewesen zu helfen. Wo ich wohne, in dem Haus, in dem kleinen Ashram, es ist an einem See, hier in der Nähe von Berlin, da lebe ich mit 3, 4, manchmal 5 Menschen zusammen. Und ich sah an einem Tag, wie jemand von unserem kleinen Ashram Mitgefühl entwickelte und war sehr stolz auf diese Person. Das Mikrofon ist auf dem Weg nach unten, nicht? Was geht ist, wenn man das so ein bisschen umschiebt und die Hebelwirkung verkürzt. Super. So ist gut wirklich mit die Hebelwirkung, das ist das. Wo ich so wirklich aufmerkte, war, da war an diesem Tag war eine Ameiseninvasion bei uns. Also die kam von allen Himmelsrichtungen und sie waren ganz besonders an der Küche interessiert, aus begreiflichen Gründen. Und wir taten dann etwas, um sie abzuschrecken. Wir nahmen, in Deutsch sagt man dazu, Teufelsdreck oder Teufelsklaue, Asafoetida ist das, und mischten es in Mehl hinein und haben so kleine gewaltlose Dämme gebildet. Wenn Ameisen Asafoetida riechen, fühlen sie sich theoretisch abgeschreckt. Theoretisch, denn das klappt nicht immer. Und bei unseren Ameisen haben sich so 50% entschlossen, weiter vorwärts zu marschieren und uns die Nahrungsmittel anzuknabbern. Und gut, dann haben wir gedacht, also das ist Nahrung, die wir gekauft haben und wir leben ja ein spirituelles Leben. Wir haben das eigentlich nicht für uns gekauft, wir wollen das für den höchsten auf dem Altar opfern, und wenn das alles so zerfressen ist, das ist nicht so gut. Wir müssen jetzt stärkere Mittel holen. Und dann haben wir das super, mega, heavy deutsche Anti-Ameisen-Mittel eingekauft. Das ist so ein Killer-Mittel, nicht? Und wir wollten das dann einsetzen. Und es kam dann aber ein hoher heiliger Festtag am nächsten Tag. Und da sagte der Mitbewohnerin, nein, also heute ist ein Tag, wo wir alle feiern, die Ameisen sollen auch feiern. Wir werden nicht dieses Mittel einsetzen, denn die Ameisen sind genauso wie wir selber Teile Gottes. Wir werden ganz im Gegenteil für sie ein Festmahl hinstellen, sodass sie ganz allein für sich ein Festmahl haben. Und ich fand das super. Ich fand es sehr gut. Ich finde das sehr gut, dass wenn ein spiritueller Mensch Mitgefühl entwickelt und weiß, die Ameisen leiden genauso wie wir, wenn wir mit unserem Tod durch chemische Vergiftung ausgesetzt werden, dann ist es sehr gut, wenn wir dieses Gefühl haben. Und noch besser ist es, wenn wir etwas tun, um Leid zu beseitigen. Wir sprechen hier über die Zukunft Erde, das Festival für die Zukunft unseres Planeten. Und soweit mir bekannt ist, tun wir dies aus einem aus einer spirituellen Perspektive. Die meisten von euch sind entweder Menschen, die selber einen spirituellen Pfad gewählt haben oder die doch zumindest im spirituellen Leben ganz und gar offen gegenüberstehen. Und ich möchte euch wirklich inspirieren, diese drei Schritte bei euch nachzuvollziehen. Zunächst einmal, alle Lebewesen sind gleich, trotz ihrer äußeren Unterschiede. Zweitens, sie erfahren Glück und Leid genauso, wie ihr selbst Glück und Leid erfahren könnt. Und drittens, dass ihr etwas mitnimmt, um ganz konkret etwas zu praktizieren, was den Lebewesen Glück bereitet und Leid von ihnen wegnimmt. Wenn ihr jeden Tag so aufsteht in eurem Bett und darüber meditiert, was kann ich heute tun, an diesem Tag, um das Glück von Lebewesen zu mehren und das Leid von ihnen zu mindern, dann werdet ihr sehen, wie sich euer Herz nach kurzer Zeit verändert, auf eine Weise, wie es keine Herzoperation machen kann. Euer Herz wird weicher werden und empfänglicher für spirituelle Liebe. Mitgefühl, ganz, ganz wichtig. Und Mitgefühl kann nur entwickelt werden, wenn man konkrete Schritte dazu übernimmt. Guck mal, du kannst dir nicht sagen, ich möchte jetzt, dass ich mich voller Mitgefühl fühle. Man kann seinen Gefühlen genauso wenig Kommandos geben wie eine Herde von lustig dahin springenden Katzen. Das geht nicht. Man kann aber Mitgefühl entwickeln, indem man diese drei Schritte sich vergegenwärtigt. Alle Lebewesen sind gleich, alle erfahren Glück und Leid, so wie ich es erfahre. Und wir können dann etwas Konkretes tun zum Wohl von anderen. Und dann merken wir plötzlich, dass in unserem Herzen Compassion oder Daya, Mitgefühl, da ist. Manchmal fällt es mir ehrlich gesagt nicht einfach, Mitgefühl zu haben. Das liegt daran, oder das passiert immer dann, wenn ich persönlich sehr erschöpft bin vom Reisen, von den ganz vielen Vorträgen, von den vielen Projekten, die ich mache auf der ganzen Welt. Dann fühle ich mich manchmal ein bisschen, in Englisch sagt man drained, wie sagt man das in Deutsch? Ausgelaucht, dankeschön, ausgelaucht. Und dann, wenn ich ausgelaucht bin, dann ist es sehr, sehr schwierig, weil wenn man ausgelaucht ist, dann neigt man dazu, dringendst an sein eigenes Wohl zu denken. Deswegen ist es sehr wichtig, wenn wir durch die Welt hindurch gehen und versuchen, Mitgefühl zu leben, uns davor zu hüten, ausgelaucht zu werden. Wenn man zu ausgelaucht ist, emotional und physisch, dann kann man nur dann schrumpft die Welt so zusammen und schließlich bleibt nur noch der nackte Egoismus übrig. Das ist eine Erkenntnis, gegen die ich mich persönlich, ehrlich gesagt, für 40 lange Jahre gesträubt habe. Ich habe gedacht, ich bin mit einem unerschöpflichen Powerhouse von Energie verbunden als spiritueller Mensch. Ich bin ein Mensch, der sein Leben Gott versucht hat hinzugeben. Ich kann gar nicht ausgelaucht werden, solange ich in der Fassung bin. Seht mal diese Glühbirne dort, die ist eingeschraubt in die Fassung. und deswegen in der Lage, für lange Zeit Licht zu geben. Erst dann, wenn sie aus der Fassung fällt oder die Fassung verliert, wie wir auch in Deutsch sagen, dann wird sie kalt, sie wird zerbrochen und so weiter. So habe ich auch festgestellt in meinem Leben, solange ich in meiner spirituellen Fassung bleibe, in der höheren Verbindung mit Gott, bin ich schon kraftvoll, weil es nicht meine eigene Kraft ist, von der ich zehre. Wenn die Glühbirne so leuchtet, ist es ja nicht ihr eigenes Licht, es ist der Strom, den sie wiedergibt, der Strom, mit dem sie verbunden ist. Trotzdem, so habe ich für 40 lange Jahre argumentiert, bleib einfach in deiner spirituellen Fassung, bleib in deiner höheren Verbindung oder wie wir sagen, bleib im Bewusstsein über Krishna verankert und du wirst überhaupt niemals ermattet sein und niemals ausgelaucht werden können. Erst wenn du aus der Fassung, aus deiner höheren Verbindung herausfällst, dann ist es möglich, dass du ausgelaucht werden. Was sagt ihr zu dieser Philosophie? Wie klingt das für euch? Gut? Ich verstehe dich akustisch nicht.
Theorie.
Theorie. Wer sagt, haben wir noch was anderes? Wie klingt das? Ich kann niemals ausgelaucht werden, wenn ich verbunden bin mit Gott.
Verbunden bin ich nur mit Gott, wenn ich für mich selbst Mitgefühl habe. Das heißt also, ich bin selbst ein göttliches Wesen. Das heißt also, ich muss es zuallererst für mich selbst haben.
Ich wiederhole mal, dass die aufzeichnungshörende Nachwelt das mitbekommen. Also ich bin ein göttliches Wesen und Mitgefühl kann ich erst dann haben, wenn ich auch für mich Mitgefühl habe. Yes.
Ich habe gedacht, dass die Glühbirne auch gut gepflegt werden muss.
Ich habe gedacht, dass auch die Glühbirne gut gepflegt werden muss.
Yes. Fehlt dann ja auch das Mitgefühl zu sich selbst, dass man mal schlapp sein darf. Und ist wie wenn jemand brauchen würde, er ist erleuchtet.
Ja.
Geht dann ja gar nicht. Wie man das jetzt auch nicht fassen kann.
Ja. Es fehlt ja denn das Mitgefühl zu sich selber, sagst du. Du hast übrigens eine sehr entspannte Haltung heute gewährt, die darauf zeigt, dass du viel Mitgefühl hast. Ja. Klasse. Ja, ich möchte euch etwas sagen, was ich so erfahren habe. Als ich ein junger Mönch war, habe ich gedacht, ich bin eine ewige spirituelle Seele und habe nur darauf Wert gelegt und habe deswegen auch im Winter keine Schuhe getragen. Die Seele ist transzendental zu Schnee und Kälte, habe ich gedacht. Und dann habe ich irgendwann im Alter gemerkt, die Füße sind so kalt. Ich glaube, dass wir tatsächlich unbedingt lernen müssen, dass solange wir hier in der materiellen Welt sind, bewegen wir uns in einem Vehikel, in einem Fahrzeug, dem physischen Körper, den uns Gott gegeben hat. Und der muss gepflegt werden, wie ein Auto. Das schließt sich nicht aus, in der höheren Verbindung zu sein. Und deswegen hab ich ein schönes Modell aus den vedischen Schriften anzubieten, was jedem von uns helfen kann, tatsächlich stark zu sein, um Mitgefühl zu werden. Der Mensch ist in gewisser Weise so wie ein Baum. Ein Baum hat Wurzeln, starke Wurzeln, die den Baum nähren. Ein Stamm, mit dem er aufgestellt ist in dieser Welt. Und eine ausladende Krone, mit der der Baum seine Früchte in die Welt verteilt. Ein Mensch, der richtig aufgestellt ist, sollte ebenfalls starke spirituelle Wurzeln haben, die ihn mit der mit Gott und der Ewigkeit verbinden. Und dann sollte er sich aufstellen in dieser Welt. Das heißt, er muss sehen, dass er ein physisches Wohlbefinden hat und auch ein emotionales Wohlbefinden. Der Stamm muss stark sein. Erst dann, wenn der Stamm stark ist, kann er eine Krone haben, die viele Früchte in diese Welt hineingibt. So, und das Geheimnis nun ist, dass man sorgen muss, dass diese Bereiche tatsächlich genau gepflegt werden. Manche Leute, zum Beispiel Heiler, habe ich gesehen, die bewegen sich nur in der Krone. Von morgens bis abends heilen sie. Aber ihr Körper ist total kaputt. Ihre Emotionen sind total gestört. Sie sind leicht reizbar. Und sie haben gar keine Zeit mehr, etwas für ihre spirituellen Wurzeln zu tun. So habe ich auch Menschen gesehen, die sich nur im Baumstamm aufhalten. Sie haben einen starken Körper, wie ein Orang-Utan, oder die sind nicht besonders stark, Gorillas, so stark, mit Muskelpaketen und so weiter. Aber sie sind selbstsüchtig, sie tun nichts in ihrer Krone und sie sind völlig unspirituell, weil sie keinerlei Wurzeln haben. Im Himalaya habe ich auch oft Yogis gesehen, die sich eben nur, wie in unserer Anfangsgeschichte, die sich nur um ihre spirituellen Wurzeln kümmern. Die kümmern sich nicht mehr um den Körper und sie kümmern sich auch nicht um die Menschen und haben kein Mitgefühl für die Menschen. Alle Bereiche müssen versorgt werden. Ne? Wurzeln, Stamm und Krone. Gleichzeitig. Man kann so durch den Tag hindurchgehen und sehen, habe ich heute etwas für meine Wurzeln getan? Und wir können sehen, habe ich etwas für meinen Baumstamm getan? Wir zum Beispiel heute sind gerudert auf einem See, um bewusst etwas für den physischen Körper zu unternehmen, damit der Körper gut durchblutet ist. Nicht? Und jetzt versuche ich in der Baumkrone zu sein, das heißt etwas zu tun aus Mitgefühl. Ich versuche von meinem spirituellen Erfahrungsschatz euch etwas weiterzugeben, in der aufrichtigen Hoffnung, dass es euch etwas nützt für euer eigenes spirituelles Leben. Und so werde ich heute einen Tag haben, wo ich versucht habe, den Baum des Lebens, den Baum meines eigenen Lebens, ganzheitlich in allen Bereichen zu pflegen. Es stimmt, wir brauchen eine höhere spirituelle Verbindung. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir nicht aus der höheren Verbindung sorgen. Das sind die Wurzeln, auf der unser ganzes Leben beruht. Wir brauchen aber auch eine Wertschätzung für das, was uns gegeben worden ist. Der physische Körper und der Geist. Das ist der Baumstamm. So stehen wir da in der Welt. Und wie traurig wäre das Leben, wenn wir nicht etwas tun zum Wohle von anderen. Wie traurig ist es, ein trauriger Egoist zu sein? Wie traurig ist solch ein Leben, was nur auf sich selbst zentriert ist? Deswegen ist es auch wichtig, in der Krone des Baumes des Lebens zu funktionieren. Ich möchte jetzt etwas Historisches sagen. Ich möchte zurückkommen zu der Krone des Baumes des Lebens, nämlich Mitgefühl, was wir nur dann leben können, wenn unsere Wurzeln und unser Stamm gut versorgt sind. Aber ich möchte jetzt ein bisschen über die Wichtigkeit vom Mitgefühl sprechen, weil dieses eine Thema oder dieses ist mein Hauptthema heute. Ich möchte euch etwas Historisches aus dem Ersten Weltkrieg erzählen, was sehr, sehr schön ist. Fängt aber ziemlich hart an. Es war in Flandern, das ist ein Teil der Niederlanden, wo die Konfrontation zwischen den Deutschen und den Alliierten stattfand. Es war ein grausamer Krieg mit Vernichtungswaffen, wie die Menschen sie bis dahin noch nicht kannten, nämlich diesen Bomben- und Flakgeräten. Und es war deswegen ein scheußlicher Krieg, also jeder Krieg ist scheußlich, aber der war mega hart. Es hat geregnet und geregnet und geregnet, die Soldaten mussten in den Schützen Graben bleiben. Es war keinerlei Vorrichtung für sanitäre Einrichtungen. Es roch überall schrecklich nach menschlichen Fäkalien. Und was schlimmer noch war, ist, aufgrund der Reichweite der Bomben wagten die Soldaten, weder die Deutschen noch die Alliierten, es nicht, ihre Toten vom Schlachtfeld zu borgen. Überall liefen Ratten herum, es roch nach verwesten, toten Körpern und es war also zum Verzweifeln. Dann kam Heiligabend, der 24. Dezember. Und die Deutschen hatten von zu Hause grüne Christbäume erhalten. Und weil sie so verzweifelt waren und psychologisch waren die Soldaten überhaupt nicht mehr diesem Krieg gewachsen, haben sie diese Tannenbäume an die Front kommen lassen und dann die Kerzen angezündet und Weihnachtslieder angestimmt. Und so die Alliierten auf der anderen Seite dachten sich, das ist ein neuer Trick der Deutschen. Die wollen uns ablenken und dann fallen die wie die Tiger über uns her und zerfleischen uns. Also das glauben wir ihnen nicht. Und sie blieben in ihren Schützengräben und warteten mal ab. Aber die Deutschen bibberten vor Furcht und Kälte und Verzweiflung und sangen. Und irgendwann merkten die Alliierten, denen ist das ernst, die fühlen genau das, was wir auch fühlen. Und so entwickelten sie Mitgefühl und dachten sich, ja, dieser schreckliche Tod und Vernichtungskrieg, das ist ja schlimm. Und dann rannten sie aus ihren Gräben herüber zu den Deutschen. Die Deutschen sahen die Alliierten kommen, waffenlos, sprangen Halleluja singend, ganz wahnsinnig emotional aus ihren Gräben und liefen den Soldaten entgegen, umarmten sich und bald nach 10 Minuten, nachdem die Spannung gebrochen war, standen die zusammen, zeigten sich Bilder von ihren Kindern gegenseitig, teilten Kekse oder Zigaretten miteinander und sprachen miteinander. Die heftige, wie sagt man das in deutscher Sprache, Front, die Front, wie? Frontlinie, danke schön. Die Frontlinie war durchbrochen worden durch Mitgefühl. Solch eine Kraft ist das Mitgefühl. Das ist Empathie, das reicht über Schützengräben hinweg, das reicht über Nationalitäten hinweg. Das Mitgefühl kann selbst über Frontlinien hinweg gehen, wenn das einmal im Herzen auftaucht. So möchte ich euch wirklich inspirieren, einmal ein, wie sagt man, ach, ich habe so viel, ich bin wie ein, mein Vokabular fehlt mir in deutscher Sprache, sagt mal schnell. Ich möchte euch bitten, die vulkanische Kraft von Mitgefühl, die alle Unterschiede hinwegschmelzen kann, einmal in eurem Leben damit zu experimentieren. Ich möchte euch wirklich mal bitten, das Wagnis des Mitgefühls auf euch zu nehmen. Ich möchte euch bitten, mal ein Abenteuer zu machen, das Abenteuer des Mitgefühls. Und es fängt damit an, dass ihr die erste Meditation macht. Ich bin eine ewige Seele, alle anderen sind auch ewige Seele, Teile Gottes, trotz der äußeren Unterschiede. Das zweite ist, Leid und Glück wird genauso erfahren von den anderen wie von mir. Und das dritte ist, ich tue etwas ganz Konkretes. Und sei es nur, dass ich für die Ameisen an einem hohen Festtag ein Festgericht serviere. Und ihr werdet sehen, wie sich eure Wirklichkeit verändert. In dem Augenblick, wo du nämlich in die Welt gehst mit Mitgefühl, wird die ganze Welt dir entgegenkommen mit eben diesem gleichen Gefühl, der Kraft des Mitgefühls. Unser praktisches Leben, wir haben ein viel spirituelle Praktiken. Ich glaube, man weiß das von uns. Wir stehen früh auf und wir haben dann erstmal eine zweistündige Meditation. Jeden Tag stellt euch das vor, dann haben wir Zeremonien und so weiter, morgens und auch abends. Aber die Art, wie wir in diese Welt treten, das, was wir der Welt geben wollen, ist Jiva Daya, das ist das Sanskrit-Wort, oder Mitgefühl für alle Wesen. Das ist etwas sehr, sehr Schönes. Jetzt schaue ich mal heimlich auf die Uhr, dass es keiner sieht. Gut. Ich würde jetzt sehen, ob dazu irgendwelche Fragen sind, und dann nach einer kurzen Frage- und Antwort-Session möchte ich die verbleibende Zeit mit euch nutzen, um noch einmal mit euch zu chanten, weil ihr chantet wirklich so schön. Nicht alle auf einmal. Ist es für euch leicht, immer Mitgefühl zu haben? Man muss es üben, ne? Ja.
Und das ist halt komisch, weil das genau das Gefühl war, mit dem ich hierher gekommen bin. Und ich auch gedacht habe, das ist nicht, also jetzt auch die Frage, ist es immer leicht? Und ich denke, genau in dem Moment, wo man ausgelaugt ist, ist es überhaupt nicht leicht.
Ja, stimmt, stimmt. Du hast das sehr, sehr.
Du sagtest, der Horizont verengt sich, man ist genervt, man ist eigentlich erschöpft. Müde.
Ja. Deswegen würde ich dir wirklich auch, also bitte versuch es mal, nimm aus diesem Tiangong-Institut und aus diesem Festival einen Baum des Lebens mit dir nach Hause, wo du also täglich dafür sorgst, dass deine spirituellen Wurzeln versorgt sind und dass auch dein Baumstamm, also wie du dastehst im Leben, das heißt der Körper und die Emotionen, versorgt sind, und dann bist du in der Lage, wie ein Baum, der gut genährt ist, die Früchte des Mitgefühls in die Welt zu verteilen, weil du nicht ausgelaugt bist.
Die Balance ist nicht so leicht immer zu finden, aber ich danke dir für dieses schöne Bild.
Ja. Die Balance ist nicht leicht zu finden, da würde ich gerne was zu sagen gleich nochmal, aber hier ist noch, ja, bitteschön.
Mir fällt es sehr schwer, mit meiner Nachbarin, die mich mit schallender Disco-Musik stundenlang beschallt. Und selbst wenn ich mit ihr spreche, sie darum bitte um Verständnis, alles, da fällt es mir denn sehr schwer. Und nachdem sie das also immer wieder geholt hat, habe ich mal die Polizei geholt und habe also gebeten, dass die Polizei sie mal aufklärt über ruhestörenden Lärm. Ich habe noch keine Anzeige gemacht. Und kaum war die Polizei weg, macht sie alle Fenster auf und spielt mir Kinderlieder und was nicht alles.
Kinder, nicht Disco.
Nee, diesmal nicht Disco. Da habe ich dann gleich nochmal telefoniert und die Polizei kam. Also sie hatte auch noch die Polizei angelogen. Sie hätte gar keine Musik gemacht. Und ja, und dann habe ich gleich nochmal die Polizei angerufen. Da kamen dieselben Leute zurück und haben ihr eine Anzeige aufgedruckt. Bei anderen Menschen, die auch im Garten waren und so bestätigt haben, dass sie also Musik gemacht hat und so. Und für mich ist es ganz schwer, also ich habe jetzt richtig Angst schon vor diesem Sommer, wie verhalte ich mich, wenn die Frieda diese Musik macht, weil die macht mich irgendwie, ich kriege dann Kopfschmerzen und so. Ich halte es eine Stunde aus, ich halte es mal 2 Stunden aus. Aber dann ist einfach zu viel. Dann ist mein Mitgefühl am Ende.
Ich kann sie so gut verstehen, ich kann das so nachempfinden. Ich gehe einmal im Jahr nach Indien an einen heiligen Ort
um mich von dem ganzen anstrengenden Tourenplan eines im Westen vortraggebenden Mönches zu erholen. Und dann spielen die in Indien so laute Lautsprechermusik. In Indien nennt man Lautsprecher die Truth Speakers. Je lauter, desto wahrer. Und ich kenne also diese Situation, dass das also manchmal direkt daneben ist. Und ich weiß, wie schwer es ist, dann Mitgefühl zu haben. Ich glaube auch, also ich kann das bei mir dann sehen, dass ich Träume habe, wie ich plötzlich mit einem Revolver ausgerüstet auf diesen Lautsprecher schieße und ihn für immer ins Jenseits schicke, sozusagen. Und danach mache ich auf und denke, was ist mit dir geschehen? So eine schreckliche Korruption des Charakters, die hier aufgetreten ist. Ich kann das sehr deutlich nachvollziehen. Und ich denke, in dieser Situation gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man geht über den Tag woanders hin. Das mache ich. Oder man muss wiederholt auf, sagen wir mal, das eigene Bedürfnis hinweisen. Jeder Mensch hat Bedürfnisse, und Bedürfnisse, in Englisch sagt man Needs dazu, sind immer okay. Also was nicht okay ist, sind die ganzen Wünsche, die man, und Strategien, die man manchmal entwickelt und an die man anhaftet. Aber bestimmte Bedürfnisse, wie zum Beispiel das Bedürfnis zu essen oder Sauerstoff zu haben, das ist nicht uns spirituell, dass wir atmen müssen. Nicht? So ist es auch gut, wenn wir diese wir brauchen eine Ruhe, um zu funktionieren, sonst können wir unsere Gedanken nicht mehr hören, wenn es zu laut um uns ist. Und ich würde einfach vielleicht, also da schlage ich Folgendes vor: Man müsste in eine gute Kommunikation mit der Person treten. Man müsste vielleicht zunächst einmal die Freundschaft ausdrücken, indem man ein Lebkuchenherz dahin hängt, von ihrer Nachbarin, nicht? Und dann sagen, ich muss dringend mit Ihnen sprechen, sodass wir nicht aufs Neue wieder zusammenrasseln, in einer Weise, wie es nicht gut ist für Sie, nicht? Und dann, dann würde ich einfach die emphatische Kommunikation machen. Sie müssen in der Kommunikation zeigen, dass Sie versuchen, die Nachbarin zu verstehen, damit die das Gefühl hat, das ist nicht mein Feind hier und ich brauche da nicht dagegen zu sein.
Das ist ja ihr Mitgefühl. Entschuldigung, ich finde, die Frau macht da gar nichts falsch. Ich sehe sie jetzt nicht. Aber die Nachbarin braucht das Mitgefühl.
Ja, die braucht
das Mitgefühl appellieren.
Ja, ich
drüber gedacht, alles. Wir haben das alles besprochen, wir haben uns umarmt.
Oh, ja.
Ja, also so ist es nicht. Und ich habe ihr immer wieder beteuert, dass ich nichts gegen sie persönlich habe, sondern wirklich nur gegen diesen Lärm.
Ja, ja.
Und es waren auch noch ein paar andere Dinge. Und dann habe ich gemerkt, die macht das alles nicht. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wir haben uns doch geeinigt, das war doch eine Absprache. Ja,
Musik ist trotzdem gut, ja.
Und, also, ich schicke auf jeden Tag Liebe. Und,
ich verstehe.
Probiert einfach. Ich werde sehen, wie es fruchtet, aber ich fühle mich da einfach hilflos.
Ja.
Und ich will mich aber auch schützen in meinem Raum.
Ja, das ist ihr gutes Recht. Ich würde trotzdem sagen, das Einzige, wie man da umgeht, ist aufs Neue zu versuchen, ja. bis es irgendwann mal sitzt, die Verständigung.
Immer
ja, ja, ja.
Auf einen heißen Stein.
Irgendwann überschwemmt man vielleicht den Stein.
Das nur so geht.
Dankeschön. Also Sie haben eine sehr praktische Situation aus dem Leben gegriffen. Danke. Danke. Ja, da muss man sich Gedanken machen. Ich sehe jetzt gerade, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre tolle Teilnahme an dem Thema. Hier sehen wir, also meiner Meinung nach ist das nur möglich, das zu lösen durch die wiederholte Kommunikation, bis Sie irgendwann mal die Glut der musikliebenden Nachbarin ein bisschen abgekühlt haben. Gut, aber jetzt höre ich von Rainer, dass meine Zeit abgelaufen ist. Ich danke ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und möchte Sie nochmal bitten, zwei Dinge, wenn Sie alles vergessen in diesem Vortrag, nehmen Sie den Baum des Lebens bitte mit, um stark zu sein, um auch mit herausfordernden Situationen reif umgehen zu können, und üben Sie jeden Tag ein Akt des Mitgefühls. Vielleicht nicht gerade mit der Nachbarin, die ist, glaube ich, jetzt an der Reihe, wie du das sagtest, ein bisschen Mitgefühl zu entwickeln. Aber es gibt andere Wesen noch. Schön, dann ganz herzlichen Dank. Ich wünsche allen noch ein total erbauliches Zukunfts-Erde-Festival. Ich muss leider sagen, dass ich, weil ich die Gäste aus England habe und wir heute noch eine wichtige Verabredung, die wir nur heute wahrnehmen können, machen können, dass ich leider schon aufbrechen muss. Ich weiß, das ist unglaublich. So, nicht? Aber es gibt Situationen, und ich möchte Sie bitten, alle Ihr Mitgefühl mir gegenüber wirken zu lassen. Das habe ich jetzt nicht so geplant mit dem Vortrag. Dankeschön. Herzlichen Dank. Dankeschön. Danke.
Wir haben zu danken. Vielen, vielen herzlichen Dank für das erneute Kommen und für den wunderbaren Vortrag. Und ich glaube, keiner hier hat zu wenig Mitgefühl, als dass wir die Situation nicht verstehen können.
Danke.
Wir würden darum bitten, wir haben zum ersten Mal in diesem Jahr Sie und die Meister Tianjin und den Scheich so ungefähr zeitlich in einem Rahmen. Darum würden gerne ein Foto von Ihnen rein zusammen machen, wenn das möglich ist.
Gerne.
Ja, er trifft jeden Augenblick ein, dass wir vielleicht schauen wir mal, wo wir Raum dafür finden, wo es günstig ist. In der Zeit wird hier vorne schon aufgebaut für den nächsten Vortrag. Vielen Dank nochmal an den Swami und einen gesegneten Abend trotzdem.
Dankeschön.